Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema
Bedienungsanleitung für den Umgang mit Rassisten. Liebe Lauscher, wir alle sind immer wieder damit konfrontiert. Vielleicht nicht täglich, aber eben immer wieder. Sei es im echten Leben, vielleicht privat, vielleicht beruflich oder eben online. Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Rassismus, Antisemitismus und Verschwörungsideologien. Manche von uns sind lediglich Zeugen solcher Vorfälle, manche von uns sind selbst betroffen. Was viele von uns eint, ist die fehlende Antwort auf die Frage, wie verhalte ich mich richtig? Soll ich reagieren, soll ich nicht reagieren? Soll ich schweigen oder den Mund aufmachen? Soll ich ignorieren und damit leben? Letzteres sicher nicht. Aber woher weiß ich, wann ich mich wie verhalten soll? Wer gibt mir Tipps? Wer hat da eine Anleitung, ein How-to für mich? Das ist relativ einfach. Bianca Klose. Bianca ist eine der Sprecherinnen der Bundesarbeitsgemeinschaft Demokratieentwicklung und Gründerin der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin. Bianca ist Geschäftsführerin des Vereins Demokratische Kultur in Berlin und spricht regelmäßig auf Fachtagungen, Kongressen oder in Bundes- und Landesausschüssen. Sie berät und schult Parteien, Behörden und Unternehmen ebenso wie interessierte Gruppen oder Einzelpersonen. 2012 wurde sie übrigens mit dem Verdienstorden des Landes Berlin ausgezeichnet. Liebe Bianca, ich freue mich sehr, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Liebe Bianca, das Motto der mobilen Beratungsstelle lautet Wahrnehmen, Deuten, Handeln. Eigentlich sagt das schon alles, dennoch möchte ich so diese drei Ebenen mit dir im Einzelnen besprechen. Was versteht ihr unter Wahrnehmen? Wie nehme ich tatsächlich wahr? Wie sensibilisiere ich mich persönlich im Alltag?
Ja, vielleicht noch vorher eine kurze Information für jene Hörerinnen, die die MBR oder die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus nicht kennen. Also wir beraten vertraulich, wir beraten kostenlos und wir beraten nachfrageorientiert. Unsere Kolleginnen leisten Unterstützung im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe und wir gestalten den Beratungsprozess gemeinsam mit den Beratungsnehmenden, mit jenen, die uns eine E-Mail schreiben, mit jenen, die uns anrufen. Mobil ist unser Angebot, weil es vor Ort und alltagsnah und sich eben an den konkreten Bedarfen und Ressourcen orientiert. Wir beraten vor Ort, das heißt, wir erwarten eben nicht, dass die Menschen zu uns ins Büro kommen. Wir bieten auch Schulungen an, um die Sprech- und auch Handlungssicherheit der Menschen im Umgang mit Rechtsextremismus, aber eben auch im Umgang mit Rechtspopulismus und mit Rassismus und mit Antisemitismus, aber auch Verschwörungsideologien zu erhöhen. Und vielleicht noch eine ganz kurze Extra-Notiz. Uns gibt es nicht nur in Berlin, sondern wir haben zahlreiche Kolleginnen. Es gibt insgesamt mehr als 50 Teams im Bundesgebiet. Wir arbeiten alle nach den gleichen Grundsätzen und wir sind in dem sogenannten Bundesverband Mobile Beratung e.V. zusammengeschlossen und gehen da sehr kollegial miteinander um. Aber jetzt zu deiner Frage. Also in der Tat arbeiten wir nach diesem Dreiklang Wahrnehmen, Deuten, Handeln und dieser beschreibt, wie wir bei unserer Beratung nun seit 23 Jahren vorgehen. Also am Anfang steht ja dieses Wahrnehmen. Und wie du schon sagtest, es geht erstmal um diese Perspektive unserer Beratungsnehmenden. Das heißt, sie müssen erst einmal feststellen, weil wir Menschen nicht missionieren wollen, sie müssen erstmal feststellen, dass es überhaupt ein Problem gibt oder dass sie das als Problem wahrnehmen. Und das sind dann eben die Probleme, die im Umgang mit Rechtsextremismus oder mit einem Vorfall bezüglich Rassismus oder Antisemitismus oder Verschwörungsideologien oder eben anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit für die Beratungsnehmenden vor Ort anfallen. Und die ordnen das dann entsprechend ein. Und das kann zum Beispiel eine Aussage sein, die man hört oder eine Haltung, die man mitbekommt oder eine verschwörungsideologische Aussage von Verwandten auf einer Familienfeier. Oder eine Gruppe von rechtsextrem orientierten Schülerinnen, wenn man zum Beispiel Lehrerin ist, mit dem man dann keinen Umgang findet. Das kann also sehr, sehr viel sein, was dort wahrgenommen wird. Es können auch sogar antisemitische Lieder sein, einer Kneipe, die gesungen werden, oder Sprüche von einem rassistischen Trainer im Fußballverein. Also das heißt, die Problemlagen, die wahrgenommen werden, sind sehr, sehr, sehr divers und sehr umfangreich. Und erstmal stellen wir fest, es gibt diese Problemwahrnehmung. Es gibt also eine gewisse Sensibilisierung seitens der Menschen, die uns anrufen. Sie möchten entweder präventiv tätig werden oder sich eben sozusagen auf eine bestimmte Situation nicht nur einstellen, sondern sie müssen sogar vor Ort intervenieren. Und diese Situation besprechen wir dann mit den Menschen, die uns kontaktieren. Und wir finden erstmal heraus, ob wir wirklich in diesem konkreten Fall unterstützen können und was wir tun können. Und wie, man kann das ja feststellen derzeit, also wie sensibel Menschen letztlich sozusagen in ihrer Wahrnehmung derzeit sind, hängt natürlich sehr, sehr viel davon ab, wie stark eigentlich im Prinzip ein Bewusstsein oder ein Wissen zu Ideologien der Ungleichwertigkeit vorhanden sind oder beziehungsweise wie stark der Wille überhaupt ist, sich gesellschaftlich damit auseinanderzusetzen. Und zurzeit ist es ja so, dass diese Probleme sehr präsent sind in den Medien und es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten, sich auch im Internet über verschiedene Formate und Möglichkeiten dort zu informieren. Aber entscheidend ist erstmal, dass die Menschen im Prinzip eine Wahrnehmung von einem Problem haben, das sie angehen möchten und dann wenden sie sich an uns.
Ja, du sagst ja schon, so die Sachverhalte können sich ganz erheblich voneinander unterscheiden. Liegt ja wahrscheinlich auch daran, ob ich sie persönlich in meinem unmittelbaren Umfeld wahrnehme oder eher aus der Distanz heraus online. Das ist ja auch ein wichtiges Stichwort, hast du eben schon genannt. Glaubst du, es wäre sinnvoll, unterschiedliche Sensibilisierungsmaßstäbe für sich selbst zu entwickeln? Also macht es einen Unterschied, ob ich es persönlich in meinem Umfeld wahrnehme, wie das jetzt auch immer vonstatten geht, oder online?
Ja, es gibt in der Tat, du hast da ganz recht, es gibt einen Unterschied, ob man unmittelbar persönlich involviert ist oder ob es zum Beispiel derzeit eine Diskussion gibt, wie zum Beispiel nach den Korrektivrecherchen oder bezüglich jetzt auch der stattgefundenen Kommunalwahlen und der Machtzuwachse der AfD. Wir kommen da später bestimmt noch drauf. Also es ist sehr unterschiedlich, ob die Menschen sozusagen persönlichen Bezug zu dem Problem haben oder eben nicht. Also gerade weil wir ja derzeit gesellschaftlich so eine zunehmende Rechtsentwicklung sehen und Rechtsextremismus und Rassismus und Antisemitismus, aber auch Verschwörungsideologien nicht nur private Probleme darstellen, sondern gesamtgesellschaftliche Probleme sind, kann eigentlich letztlich auch jede von uns potenziell diesen Problemlagen jeden Tag eigentlich begegnen. Wir können uns eigentlich schon darauf einstellen, dass es irgendwo auftaucht, mit all diesen verschiedenen Erscheinungsformen, die es heutzutage so gibt. Also das heißt, letztlich, wenn man eine gewisse Sensibilität hat, dann taucht das eigentlich letztlich auf der Arbeit auf oder in der Freizeit oder in der Familie oder im Bekanntenkreis oder der Nachbarschaft oder zum Beispiel auch im öffentlichen Raum, wenn man sich mit dem Bus oder mit der Bahn bewegt. Ja, und jede von uns hat das ja auch, glaube ich, zumindest in der Corona-Pandemie festgestellt, dass plötzlich überall Situationen auftauchten, wo man dann letztlich mit sehr verrückt anmutenden Verschwörungsnarrativen konfrontiert war und dann plötzlich dachte so, oh Gott, bin ich hilflos, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das ist ja für viele immer die Frage. Also wenn es diese Problemlagen überall gibt, dass man ihnen auch letztlich überall begegnen kann, wie können wir eigentlich verhindern, dass wir uns hilflos fühlen? Wie kann ich mich bestmöglich darauf vorbereiten, dass ich in solchen Situationen angemessen mich verhalte? Wie kann ich mich so vorbereiten, dass ich mich angemessen positionieren kann? Und da ist es natürlich dann eben nicht nur eine individuelle Frage, sondern auch immer eine Frage, und wie nehme ich zurzeit auch die gesellschaftliche Debatte dazu wahr? Und das schließt ja auch ein, dass die eigenen Positionen und die Vorstellungen, aber auch die Wissensbestände von uns eigentlich immer reflektiert werden müssen und dass man natürlich auch das eigene Verhalten so ein bisschen kritisch hinterfragt. Also bin ich gut vorbereitet? War das eigentlich okay, wie ich mich da geäußert habe? Und es gibt ja viele Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Manchen fällt es ja leichter, sich da deutlich zu positionieren. Andere haben da so ein bisschen Befürchtungen, sich vielleicht auch selbst zu gefährden, wenn man widerspricht. Aber ich denke, bei Gewalt oder sozusagen auch bei strafrechtlicher Relevanz sind sich da immer viele einig, dass da ist eine rote Linie überschritten. Aber es gibt halt sozusagen so andere Diskussionen und auch Gespräche oder Äußerungen, wo viele auch noch der Meinung sind, okay, muss ich oder muss ich nicht? Und da helfen wir dann eben sehr gern dabei.
Ich finde ja, dass die rote Linie schon sehr, sehr viel früher überschritten ist. Und ich glaube, es ist eine wahnsinnig gute Idee, sowas vielleicht in Gedanken auch schon mal durchzuspielen, wie du sagst, sich vorzubereiten. Weil ich glaube, die Situation kennt jeder. Man steht vielleicht in der Tram, kriegt was mit und während man noch überlegt, was mache ich denn jetzt, was kann ich denn sagen, ist die Situation beendet und ich kann nicht mehr reagieren. Und dann nimmt man das aber mit und denkt sich, verdammter Axt, warum hast du nicht einfach gleich die Klappe aufgemacht? Und dann bedauert man das. Was sind denn so, das vielleicht mal so zum weiteren Einstieg in die Materie, was sind denn so die häufigsten Sachverhalte oder Vorkommnisse, auf die ich besonders achten sollte, die ich besonders wahrnehmen sollte, falls nicht ohnehin schon da so eine Sensibilisierung stattgefunden hat bei uns persönlich?
Naja, also ich habe es ja gerade schon gesagt, also ich denke, viele von uns sind sehr häufig im persönlichen Nahfeld solchen Äußerungen konfrontiert, also sei es rassistisch oder minderheitenfeindlich, antisemitisch oder rechtsextrem. Also dort, wo man sich im Alltag bewegt, begegnet man eben auch diesen Äußerungen. Und da muss man vielleicht überlegen, also sind es die Kolleginnen, wie schätze ich sozusagen meine Kolleginnen ein? Gibt es dort im Prinzip auch Kandidatinnen und Kandidaten im Freundeskreis oder im Sportverein oder bei den Nachbarn? Und das ist schon, das ist natürlich klar. Also in der Familie fällt einem das häufig schwerer, sich gegenüber bestimmten Sprüchen oder aber auch gegenüber bestimmten Vorkommnissen deutlich zu positionieren, weil man häufig auch den Eindruck hat, dass damit auch so eine soziale Beziehung, die man hat, eigentlich so betrübt werden könnte. Ne? Also dass vielleicht bestimmte Verhältnisse vielleicht auch schlechter werden nach solchen Äußerungen und Interventionen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine persönliche Bindung auch eine Chance, ja. Also eben deutlich zu machen, ich lehne jetzt nicht diese Person ab, sondern ich ziehe nur eine rote Linie bei der Äußerung, also weil die zum Beispiel minderheitenfeindlich war. Und also das sind sehr, sehr viele Fälle, die auch zurzeit wirklich auch zunehmen, muss man sagen, bei der MBR jetzt auch über die vergangenen letzten Jahre. Also es ist irgendwie näher rangekommen, dass die Problemlagen. Also früher haben wir uns sehr intensiv so mit Neonazismus und Rechtsextremismus beschäftigt, so Versammlungen oder Nachbarschaft. Also da hat plötzlich ein Devotionalienladen aufgemacht. Und momentan merken wir schon, dass diese Mitte, ja, die so häufig erwähnt wird, dass die einfach an die Menschen näher rangerückt ist, weil wir kommen ja auch genau aus dieser, ja. Also wir suchen die Problemlagen eben nicht an den äußeren Rändern. Dort sind sie nämlich auch nicht verortet in Ausschließlichkeit, sondern wir merken einfach, die Probleme sind bei uns, ja. Und das hat man ja auch gemerkt. Also es gab einen unglaublichen Wunsch nach, was können wir tun, als die Korrektivrecherchen Anfang des Jahres auch tausende Menschen auf die Straßen gebracht haben und so vielen plötzlich wohl erst klar wurde oder auch so verdeutlicht wurde, dass zum Beispiel einfach dieses Wording der Remigration doch für Millionen von Menschen letztlich so eine Abschiebung, ja, bedeutete. Und dann sah man plötzlich, ah, das geht um unsere Freundinnen und Freunde oder Kolleginnen und Kollegen. Und dann hatte man so den Wunsch, wirksam werden zu wollen und diese Menschen, die da offenbar auch von bedroht sind, dann auch letztlich auch schützen, unterstützen zu wollen. Und das war schon ein wichtiges Momentum, ja. Also man hat auf der einen Seite gemerkt, bei diesen Massendemonstrationen, man kann schon auch irgendwie selbstwirksam sein und man kann sich auch öffentlichkeitswirksam solidarisch erklären. Aber viele haben dann auch gemerkt, man sollte es eben nicht nur anlassbezogen machen. Ne? Also man sollte nicht immer nur auf die Enthüllungen, die Aufdeckung, das Spektakuläre hoffen, sondern man sollte doch eigentlich kontinuierlich für sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen und im Alltag eine Haltung vertreten, sich solidarisch verhalten gegenüber von Rassismus Betroffenen. Und da kamen viele zu uns und wollten wissen, wie man sich jetzt in Organisationen engagieren kann, ob man jetzt in politische Parteien demokratischer Natur eintreten soll oder welche Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements es gibt. Und das ist natürlich sehr wichtig zurzeit, also weil wir sehen einfach, dass die AfD ihre Macht immer weiter ausbaut, gerade sozusagen auf kommunaler Ebene, also das Schielen sozusagen auf die Landesparlamente ist schon wichtig, aber eigentlich ist diese Normalisierung gerade schon im kommunalen Raum auf eine unerträgliche Art und Weise auch erreicht. Das eben nicht nur in Deutschland, sondern wir wissen, in ganz Europa und sogar weltweit haben wir es inzwischen eben mit dieser Normalisierung von rechten Positionen zu tun. Und umso wichtiger ist eben, dass wir alle genau schauen, und da müssen wir jetzt gar nicht so weit denken, sondern eher nur schauen, wie können wir selbstwirksam jetzt handeln? Wie können wir vermeiden, dass wir immer nur die Getriebenen sind von der extremen Rechten, sondern wie können wir jetzt einfach auch mal wieder das Handeln bestimmen und nicht nur immer hinterherlaufen? Und da ist es schon sehr wichtig, und da komme ich wieder zu dem Punkt der Sprache und der Diskussion. Wir wissen eben, dass die extreme Rechte, die AfD, nicht nur, also obwohl sie sich weiter radikalisieren, gewählt wurden, sondern gerade weil sie eine unglaubliche Enthemmung erfahren haben, weil sie sich ständig immer weiter radikalisieren, haben sie diesen Zuspruch erhalten, weil wir einfach so ein Sockelpotenzial von extrem rechten oder auch rechtsorientierten Wählerinnen und Wählern sozusagen in der sogenannten Mitte der Gesellschaft haben. Und da ist es natürlich jetzt eben sehr wichtig für uns alle nochmal zu schauen, wie können wir eigentlich sozusagen so eine Diskussion um Demokratie oder eine Diskussion um Meinungsfreiheit oder um Menschenrechte, sind wir dafür gut gewappnet, weil wir sehen einfach, dass die extreme Rechte oder die AfD diese unsere Begriffe auch entführt und anders füllt. Und darauf sollten wir uns zukünftig immer besser vorbereitet wissen, um eben auch andere darüber aufzuklären. Also nicht immer nur auf die MBR schauen und andere auch staatlich finanzierte Projekte, die Hilfestellung bieten, sondern vielleicht können wir uns alle einzeln auch so fit machen, dass wir wiederum auch andere dabei unterstützen können, handlungs- und sprechsicherer zu werden.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und eben deswegen sitzen wir beide ja heute hier, um dann Beitrag zu leisten, weil wir natürlich als, oder gerade ich als Anwältin, natürlich ja die Demokratie in der DNA habe, den Rechtsstaat sozusagen, Gleichheitsgrundsatz. Also es ist mir ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und ich nehme auch wahr, ich bin viel auf Social Media unterwegs, dass der erste Punkt, bei dem ihr auch ansetzt, nämlich Wahrnehmung, dass sich da ganz, ganz viel getan hat. Und ich glaube auch, es reicht eben nicht, hier und da mal auf eine Demonstration zu gehen, sondern ich glaube auch, wir müssen im Alltag anfangen. Also mal unterstellt, wir sind jetzt voll drin in der Wahrnehmung, wir sind alle sensibel. Dann kämen wir zu Schritt 2, nämlich deuten. Erklär doch mal, was meint ihr damit? Ist das so eine Art kritisches Hinterfragen von Äußerungen im Hinblick auf die dahinterstehende Intention? Ich frage deshalb so genau, weil ich kürzlich, ich verlinke die Folge nochmal, ein ganz tolles Gespräch hatte mit zwei Kolleginnen, die mir erklärt haben, wie sehr sie die Frage, wo kommst du eigentlich her, berührt. Bei der sich viele von uns vielleicht gar keine Gedanken machen, sondern einfach nur Anknüpfungspunkt für ein weiteres nettes Gespräch haben wollen. Und die beiden, die eben Migrationshintergrund haben, fühlen sich da manchmal schon ein bisschen irritiert. Insbesondere, wenn dann der Nachsatz kommt, ja, Bochum, klar, aber wo kommst du denn eigentlich wirklich her? Also erklär uns mal so ein bisschen, was meint deuten in dem Zusammenhang?
Ja, das mache ich sehr gern. Also unsere Gesellschaft, also das kann ich jetzt zumindest schon sagen, nach 23 Jahren in diesem Job, unsere Gesellschaft ist ja schon beim Thema Rassismus reflektierter geworden. Also selbst der Begriff Rassismus, ja, hat sich ja viel stärker gesetzt und ist ja auch in der öffentlichen Debatte vertreten, als es zum Beispiel vor 24 Jahren noch der Fall war. Wir denken an diesen fürchterlichen Begriff der Fremdenfeindlichkeit oder der Ausländerfeindlichkeit, ja. Also das heißt, wir haben ja schon eine Sensibilisierung oder einen zunehmend reflektierteren Umgang mit diesem Problem des Rassismus in der Mitte der Gesellschaft. Aber trotzdem halten sich rassistische Stereotype und auch Einstellungen doch recht hartnäckig. Oder sie werden so ein bisschen verändert, an bestimmte neue Gelegenheiten und Gegebenheiten angepasst. Und nicht immer ist der rassistische Gehalt einer Aussage gleich auf den ersten Blick zu erkennen. Das muss man auch sagen. Und es ist auch nicht immer von demjenigen, der es oder die es äußert, rassistisch gemeint. Also im Sinne von, viele sagen ja auch, das habe ich ja gar nicht so gemeint. Also nicht bös gemeint, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und daher ist es ja auch wichtig, mit dem Sprecher, mit der Sprecherin, überhaupt erstmal ins Gespräch zu kommen und Rassismus zu thematisieren oder bei rassistischer Diskriminierung ja auch Position zu beziehen. Und je nach Kontext haben hierbei auch klare Worte und Emotionen ihren Platz. Das muss ich auch schon gleich betonen, je nachdem, wie hart die Äußerung ist. Und zugleich kann es in Gesprächen über Rassismus aber auch helfen, ganz deutlich zu machen, dass sich die geäußerte Kritik eben, das habe ich vorhin schon gesagt, nicht sozusagen auf die Person an sich bezieht, sondern anders auf das bestimmte Verhalten, auf die bestimmte Handlung, auf die bestimmte Äußerung. Ja, und dass man jetzt nicht immer generell gleich sagt, du bist ein Rassist oder den Menschen, der das sozusagen ausgesprochen hat, verurteilt. Und wir sollten in diesem Gespräch, das habe ich auch jüngst erst wieder gemacht, immer auch einen Unterschied machen zwischen Intention und Wirkung. Also ich meinte es eben schon auch wenn man als Sprecherin bestimmte Dinge nicht so gemeint hat oder auch nicht böse gemeint hat, schon gar nicht rassistisch gemeint hat, kann eine Aussage aber trotzdem einen rassistischen Gehalt haben und Menschen damit immens verletzen. Besonders, wenn diese Menschen häufiger in so einer Art Kontinuität mit minderheitenfeindlichen Positionen konfrontiert sind. Ja. Und jetzt zum Beispiel im Kontext deines Beispiels würde das deuten, da komme ich jetzt zu unserem Dreiklang wieder, würde das deuten jetzt beinhalten, genau hinzuschauen und auch diesen rassistischen Gehalt dieser Aussage für alle Beteiligten zu entschlüsseln, der vielleicht auch auf den ersten Blick gar nicht so gemeint oder nicht so erkennbar ist. Also wo kommst du eigentlich her, wird ja hier zu Recht als eine alltagsrassistische Aussage gedeutet. Hier passiert im Prinzip so ein sogenanntes Othering, also das heißt sozusagen, hier wird ein Verhältnis von wir und die anderen beschrieben und geschaffen, künstlich geschaffen und eine fremde Personengruppe letztlich auch konstruiert. Ja, und das häufig, auch in diesem Fall vermutlich, aufgrund äußerer Merkmale, ja, die dann so gesehen werden und dann stellt man eben diese Frage, wo kommst du denn her? Und das ist ja eine Erfahrung, die machen ja viele BPOCs auch und das berichten sie uns auch. Und damit geht dann letztlich auch sozusagen immer wieder auch diese Annahme der Sprecherin einher. Diese Menschen sind irgendwie nicht deutsch. Die müssen wo irgendwo anders herkommen, ja, weil sie gehören offenbar, ja, phänotypisch nicht dazu. Und das Problem ist, es findet hier eben seitens der fragenden Person eine Markierung des angenommenen Fremdseins aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes statt. Und die Personen, die solche Aussagen treffen, und hier bestimmte Klischees und Stereotypen letztlich immer wieder auch bestätigen. Die denken gar nicht darüber nach, was im Prinzip eine solche Herkunftsfrage für denjenigen oder diejenige bedeuten kann, die davon betroffen ist. Ja, und das heißt sozusagen selbst als Witze gemeinte Aussagen, wenn in dem Moment, wo man sie häufig hört und immer wieder sozusagen diese reproduziert wird, gibt es im Prinzip einfach so eine Art Normalisierung von diesem, du bist der Fremde oder du seist der Fremde und wir sind eine andere, von hier stammende Personengruppe. Und diese rassistischen Stereotype gehört es gerade mit Blick auf die von Rassismus Betroffene entschlüsselt und auch sozusagen deutlich widersprochen. Und wir helfen, und da sind wir bei dem Deuten, wir helfen eben bei solchem Einordnen, und wir entwickeln dann passende Argumentations- und Handlungsstrategien mit denjenigen, die zum Beispiel von uns Trainings in Anspruch nehmen oder eine Beratung.
Und das war jetzt schon die perfekte Überleitung zu Punkt 3. Wir haben jetzt wahrgenommen, wir haben gedeutet, jetzt geht's ans Handeln. Habt ihr Tipps, wie verhalte ich mich richtig? Und hängen nicht meine Handlungsoptionen letztlich immer von dem konkreten Setting ab? Was sollte ich beachten?
Ja. Also vielen Dank auch für die Frage, weil ich kenne die so auch diese Unruhe. Jetzt kommt doch mal zum Punkt. Also jetzt sind wir wahrnehmen, deuten. Und jetzt müssen wir doch mal irgendwie ins Handeln kommen. Vielen Dank dafür. Ich muss aber die Hörerin enttäuschen. Auch wir haben kein klassisches How-to. Wir haben keine Bedienungsanleitung. Wir haben auch nicht die Schulung oder Qualifizierung von der Stange, sondern wir versuchen uns immer an den Ressourcen und auch an den Gegebenheiten vor Ort zu orientieren. Jeder Mensch, der uns anfragt, ist anders, sowohl was seine zeitlichen Ressourcen angeht, was seine Vorlieben angeht, eher zurückhaltend mit bestimmten Problemlagen umzugehen oder aber eben immer nach vorne auch zu gehen. Ich muss meine Haltung zeigen. Also wir müssen schon darauf eingehen, was finden wir vor bei den Beratungsnehmenden an Skills, an Haltungen, an zeitlichen Ressourcen, an Freundeskreisen, auch Menschen, die sozusagen mit unterstützen können. Und das Wichtige ist dann eben auch Menschen dabei behilflich zu sein, sich genauer anzuschauen, zum Beispiel das Gegenüber, ist es eigentlich noch offen für Diskussionen? Also das finden wir immer sehr, sehr wichtig. Wir unterscheiden immer bei denjenigen, die Äußerungen tätigen, rechtsextreme Äußerungen, rassistische oder antisemitische, genau sich zu überlegen, okay, bevor ich jetzt hier ins Gespräch gehe, ja, also wirklich ins Gespräch gehe, gibt es irgendwie Hinweise, dass bei dieser Person das eventuell nur so diffus vorliegt? Also es wird häufig so als Alltagsrassismus beschrieben, ja. Oder gibt es hier Hinweise, dass diese Person vielleicht sogar eine erhöhte Ideologiedichte aufweist? Ja, also bestimmte, zum Beispiel AfD-Funktionäre, mit denen kann man nicht mehr die Diskussion führen über politische Sachverhalte, die wir uns wünschen würden. Also da wird auch niemand mehr entzaubert, ja, oder eines Besseren belehrt. Sondern das sind einfach, da ist eine sehr, sehr hohe Ideologiedichte und auch dann ein entsprechender Organisationsgrad vorhanden. Wir aber können nicht ein offenes Gesprächsverhalten erwarten, sondern das ist sozusagen auch rhetorisch geschultes Personal, sondern da, und dagegen kann es gehen im Gespräch bis zur Einschüchterung und Bedrohung der eigenen Person. Ja, also da müssen wir schon sagen, also nicht immer gleich sich selbst gefährden oder der Meinung sein, man könnte jetzt Funktionäre von einer in großen Teilen rechtsextremen Partei in irgendeiner Art und Weise entzaubern. Politisch haben wir gesehen, das gab es häufig Diskussionen darüber, man müsse sie nur einbinden, diese AfDlerin, dann würde man sie entzaubern. Das hat schon mal nicht funktioniert, das sehen wir ja jetzt. Sondern wir müssen genau dann in diesen Situationen schauen, lohnt es sich hier ins Gespräch zu gehen? Ja, ist die Situation überhaupt so, dass das Bedingungen sind, die ich selbst gewählt habe, ja? Oder, und da bin ich wieder bei dem Punkt, den ich vorhin erwähnte, gibt es eventuell von Rassismus oder Antisemitismus Betroffene, die das auch gehört haben? Dann müsste ich mich mit denen solidarisch erklären. Dann müsste ich denen deutlich machen, ihr seid jetzt hier nicht alleine. Wir wuppen das sozusagen gemeinsam, ja? Und, also das heißt, das sind so Dinge, die beim Handeln muss man die bedenken. Also wo findet die Situation statt? Ist sie passend für das, was man da vorhat? Hat man sich überhaupt ein Ziel gesteckt, was smart ist, also was erreichbar ist in dieser Situation, weil ich fit bin oder ausreichend fit bin für eine Argumentation? Und haben wir es sozusagen mit einem Gegenüber zu tun, die überhaupt offen sind für entsprechende Gespräche? Und dafür bieten wir dann auch Argumentationstrainings an, damit Kolleginnen und Kollegen da besser auftreten können, damit Beratungsnehmende sich damit komfortabler fühlen. Und manchmal kann es auch gut sein, dass man auch die ein oder andere Zahl vielleicht dabei hat. Also häufig wird da ja mit Zahlen argumentiert, wenn es so um Zuwanderung geht und bestimmte rassistische Argumentationen. Auch da müssen wir gut vorbereitet sein. Wie kann man das letztlich sozusagen entkräften? Wir sollten auch auf die Argumentationstechniken uns vorbereitet haben. Also merken wir da im Prinzip so eine Art Parolenhopping, also so ein klassisches Aneinanderreihen von bestimmten Parolen, gar nicht mehr offen da zu intervenieren. Da könnte man vielleicht einmal die Frage stellen, also ist es jetzt möglich vielleicht, dass Sie da bei dem Thema bleiben? Sie reihen hier sozusagen die eine Parole an die nächste. Und das Wichtigste für diese Auseinandersetzung argumentativ ist, dass wir darauf dass wir darauf vorbereitet sind, dass wir immer den Vorwurf bekommen, die eigentlichen Antidemokraten zu sein und eventuell sogar eine Zensur zu vollziehen. Und da möchte ich an dieser Stelle sagen, das ist ein so klassisches rhetorisches Modell sozusagen vom Gegenüber mit einem entsprechenden rechtsextremen oder rassistischen Weltbild. Damit sollten wir darauf vorbereitet sein, denn ich übe keine Zensur im Gespräch, wenn ich Menschen so ernst nehme, dass ich ihnen widerspreche, dass ich sozusagen Haltung zeige, dass ich argumentiere dagegen. Das ist keine Zensur, sondern genau das bedeutet, ich nehme das Gegenüber als das, was gesagt wurde, einfach so ernst, dass ich Gegenpositionen beziehe.
Ich muss jetzt ganz doll schmunzeln, weil einfach das, was du jetzt so ein bisschen angerissen hast, das ist wirklich Alltag auf Social Media. Also man selbst, ich habe so eine Kampagnenvideos für 75 Jahre Grundgesetz veröffentlicht und die Hälfte von dem, ich hätte jetzt nebenher Häkchen machen können, was von dir gekommen ist. Und was ich immer sehr erstaunlich finde und es ist mühsam, da immer wieder was zu sagen, ist ja immer, man darf ja noch nicht mehr seine Meinung äußern und ich werde nicht müde, dann immer drunter zu kommentieren, doch, geschieht ja gerade. Nur ich habe das Recht auch und ich muss die Meinung nicht teilen. Und das ist dann eben meine Meinung. Und es sind tatsächlich Narrative, die immer und immer wieder gespielt werden. Und mein Lieblings, also ich habe zwei Lieblingskommentare, die bekomme ich immer wieder, Dazu habe ich sogar schon eigene Videos veröffentlicht. Mir wurde immer wieder drunter kommentiert, du bist doch auch eine von denen, die die Ampel gewählt hat. Ich frage mich, wie das technisch möglich sein soll. Solche Dinge sind's. Und ich bin natürlich jemand, der letztlich Gewalt fördert. Das wird mir auch ganz häufig kommentiert. Mir ist klar, dass es nicht eine Universalanleitung gibt, weil einfach die Situationen viel zu unterschiedlich sein können. Egal, ob es beruflich ist, ob es in der Bahn ist oder in der Familie. Aber vielleicht, Bianca, wir sind so ein bisschen serviceorientiert. Vielleicht können wir so ein paar Klassiker irgendwie durchspielen, die bei euch ganz, ganz häufig zu Beratungsanfragen führen. Vielleicht kann man da so ein paar Einblicke gewähren. Was sind denn so die paar Klassiker und wie verhalte ich mich dann in diesen Situationen? Dann haben wir so ein bisschen was Konkretes für die Lauscher an die Hand gegeben.
Ja, also zurzeit, also ich bin ja hier sozusagen die Gründerin und also die alte Beraterin und seit 23 Jahren kann ich ja ganz gut schauen, was sind hier so die Top 5 eigentlich, ja? Also ich hab's ja schon gesagt. Also es gibt, das kann ich den Hörern jetzt auch nochmal bestätigen, deswegen scheuen Sie sich bitte nicht, also Sie, liebe Hörerin oder ihr, liebe Hörerin, nicht zurück, uns zu kontaktieren. Denn es gibt, denke ich, keinen Bereich, in dem wir nicht auch schon beraten. Ja, also das heißt, also von dem Nachbarn im Kleingartenverein, der Hitlers Geburtstag feiert, bis hin zu verschwörungsideologischen Aussagen eines Kollegen, oder aber eben die Mitgliedschaft einer Kollegin in der AfD und sozusagen bestimmte Äußerungen, die darauf hindeuten, dass hier doch am Arbeitsplatz deutlich Positionen und eben auch deutlich antidemokratische Positionen bezogen wird, bis hin zu der Frage, wenn man Lehrerin und Lehrer ist, müssen wir eigentlich die AfD zu einem Podium einladen, weil es ja eben noch eine nicht verbotene Partei ist. Sie wurde demokratisch gewählt, aber sie ist mitnichten demokratisch, solche Diskussionen letztlich sozusagen auch zu führen, das ist unser täglich Brot, ja. Wir sind aber auch, und da sind wir jetzt auch bei den Top 5, zurzeit beraten wir auch ganze Betriebe und Organisationen bei der Entwicklung zum Beispiel eines Leitbildes, ja. Also viele wollen schon sozusagen schon nach außen, auch auf der Webseite, gerade in diesen Zeiten, deutlich machen, wofür sie stehen und wogegen sie sich deutlich positionieren. Das liegt gerade sehr, sehr vielen am Herzen, um auch deutlich zu machen, diese Organisation oder dieser Verband steht für bestimmte Menschenrechte und demokratische Rechte. Häufig geht's dann aber auch um die Diskussion, was begreife ich eigentlich unter Vielfalt und wie kann ich das im Alltag eines Betriebes letztlich sozusagen auch nach außen tragen. Wir haben sehr viele Anfragen zurzeit, das muss ich leider auch sagen, von Museen und Bibliotheken im Umgang mit rechtsextremer Bedrohung. Liebe Hörerinnen und Hörer, man mag es sich kaum vorstellen, aber es werden auch wieder Bücher zerstört in Bibliotheken. Es gibt zahlreiche Sachbeschädigungen von Büchern, die sich sozusagen deutlich gegen Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus positionieren und dazu schreiben. Wir haben es sehr häufig auch mit Protesten gegen bestimmte Ausstellungen in Museen zu tun, rassistischen oder antisemitischen Interventionen in Museen oder in bestimmten Kulturinstitutionen. Auch dazu beraten wir entweder Einzelpersonen bezüglich der Bedrohungslagen und was kann ich eigentlich tun, um mein Büro zum Beispiel besser zu sichern oder meine Einrichtung, aber auch zum konkreten Umgang mit zum Beispiel sogenannten Shitstorms. Also wie kann ich im Team sozusagen die Last eines Shitstorms so verteilen, dass nicht Einzelne dort die ganze Zeit von morgens bis abends mit fürchterlichen Äußerungen etc. konfrontiert sind, sondern dass man halt das sozusagen als Team auch bearbeitet, was ist da zu bedenken. Und wir haben es zurzeit auch sehr viel mit Kulturinstitutionen zu tun, die mit sogenannten pro-palästinensischen Protesten zu tun haben oder Interventionen, die wo dann sozusagen ein Umgang mitgeschaffen werden sollte bezüglich der Frage, okay, wie kann ich eigentlich meine Veranstaltung durchführen, dass trotzdem sozusagen eine demokratische Diskussion stattfinden kann, aber auch nicht weiter gestört wird, ne? Also wir sozusagen auch unser Ziel unserer Veranstaltung erreichen. Da entwickeln wir mit den Anfragenden so Code of Conducts oder Haus- und Nutzungsordnungen, die dann versuchen, einen Umgang mit bestimmten Interventionen und Störungen und dergleichen zu finden. Und sehr viele fragen uns zurzeit auch an. Das sind auch so ein bisschen, die gehören auch zu den Top 5. Wenn man sich zum Beispiel für Geflüchtete engagiert, zum Beispiel so Feste, die Tage der offenen Tür veranstalten möchte oder eine Nachbarschaft sozusagen auch für Geflüchtete werben möchte oder diese unterstützen möchte durch unterschiedliche Nachbarschaftsinitiativen, auch da stehen wir den Menschen zur Verfügung und zur Seite, um sich auf bestimmte Szenarien vorzubereiten, gerade wenn man solche Feste feiert und ungestört von Rassismus diese begehen möchte. Da stehen wir auch den Menschen zur Seite. Und das Letzte ist natürlich jetzt gerade zu Wahlkampfzeiten, dass sehr viele Politikerinnen und Politiker und auch Parteien einen Umgang mit Bedrohungen und Anfeindungen finden möchten und deswegen sich von uns schulen lassen. Und das tun wir auch sehr, sehr gern. Und das Allerletzte ist, ja, wir stellen uns alle darauf ein, dass die AfD noch viele Erfolge verbuchen wird, wenn es um die zukünftigen Wahlen und die anstehenden Wahlen geht. Und da gibt es sehr viele, die uns gerade anfragen, eine bestmögliche Vorbereitung bezüglich dieses Machtzuwachses der AfD zu erreichen, weil das wissen wir leider schon von kleinen Anfragen und anderer Aktionen seitens der AfD. Viele wissen, dass in dem Moment, wo es die AfD dann hat oder machen kann, sozusagen, indem sie kommunale Ämter bekleiden, dass diesen bestimmten Initiativen auch der Geldhahn zugedreht wird, weil sie als Feindbilder markiert wurden in der Vergangenheit. Und da ist es sehr wichtig, diese Menschen zu empowern, diese Initiativen zu unterstützen, damit sie diesem zunehmenden Druck aus den Parlamenten auch standhalten können. Und dafür ist die MBR genauso da wie für die anderen genannten Fälle.
Finde ich mega spannend. Das ist ja wahnsinnig vielfältig und viel vielschichtiger, als ich es mir jetzt vorgestellt hätte, was ihr so macht. Deswegen vielen, vielen Dank für die Einblicke. Und jetzt vielleicht, gerade wenn man in Berlin lebt, noch ein Klassiker. Und vielleicht könntest du uns sagen, wie verhält man sich in der Situation? Wirklich der Klassiker. Du stehst in der Tram. Hat auch ganz bewegend Dunja Hayali ein Post dazu abgesetzt. Genau der ist das passiert. Und ich habe das in Berlin auch schon beobachtet. Es steht jemand in der Bahn und dem wird zugerufen, ihr habt nichts hier zu suchen, Ausländer raus. So, wie würde ich mich da in dieser Situation richtig verhalten? Und wie komme ich vielleicht, wenn ich so ein bisschen zurückhaltend oder schüchtern oder ja nicht ganz so mutig bin, über diese Hürde hinweg den Mund aufzumachen? Wie stelle ich es an?
Naja, ich habe jetzt ja auch nicht das Rezept, aber ich würde Folgendes empfehlen. Niemand muss sich unnötig in Gefahr bringen. Deswegen schauen wir uns in dieser Situation um und schauen, ob auch andere das gehört haben. So, das heißt, wir nehmen zum einen Blickkontakt mit jener Person auf, dieser Spruch galt, um dieser Person zu zeigen, ich bin da, ich habe das gehört und ich erkläre mich jetzt mit dir hier solidarisch, du bist nicht allein. Dann drehe ich mich um und schaue, ob noch andere sozusagen von der Mimik, von der Gestik her das nicht nur auch mitbekommen haben, sondern auch vielleicht gewillt sind, sich deutlich zu positionieren. Das wäre schon mal der erste Schritt, um nicht alleine zu sein. Dann könnte man diese Person auch ansprechen und sagen, wollen wir mal kurz was sagen? Das mache ich dann immer so. Oder wenn ich dann was sage, ohne vorher vielleicht das abgesprochen zu haben, auch weiterhin einen Blickkontakt mit den anderen zu halten, um deutlich zu machen, jetzt könnte es ein bisschen unangenehmer werden, ein bisschen ruckliger werden, weil ich mich hier deutlich positioniere, seid ihr an meiner Seite. Also ganz viel muss in dieser Situation zwischenmenschlich stattfinden, sowohl mit den Betroffenen von diesem rassistischen Spruch, als auch mit den anderen Umherstehenden, weil das ist dieser öffentliche Raum, der ist unerträglich insofern, als sich keiner für ihn verantwortlich fühlt. Und wenn wir uns nicht für den öffentlichen Raum verantwortlich fühlen, wenn man da zum Beispiel durcheilen kann, oder wenn man sich wegducken kann oder wenn man vielleicht so tut, als ob man einfach nur auf das Handy gestarrt hat und gar nichts gehört habe, dann lassen Sie uns doch alle zumindest immer dran denken, der öffentliche Raum gehört vielen, aber auch eben der von diesem rassistischen Spruch betroffenen Person und er oder sie hat ein Anrecht darauf, hier sozusagen eben nicht das ertragen zu müssen und hören zu müssen und deswegen zeigen wir ganz klar unsere Solidarität. Und das ist, glaube ich, auch etwas, also wir schauen einfach, ob es die Situation hergibt, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, trotzdem aber deutlich sich zu positionieren und einen solchen Spruch zurückzuweisen und damit der anderen Person zu zeigen, dass sie nicht alleine ist. Und das ist etwas, Was mir jetzt auch nochmal bei diesen 75-Jahr-Feiern zum Grundgesetz aufgefallen ist, nämlich diese gesellschaftliche Grundlage, also sozusagen unsere Grundrechte, wirken immer so abstrakt. Und wir sind natürlich in der Bahn, auf der Straße, in unserem Freundeskreis, in der Schule oder hier zum Beispiel irgendwie in einem Studio immer gefragt, diese demokratischen Rechte nicht nur mit Leben zu füllen und sehr konkret und fassbar zu gestalten, sondern ich glaube, wir sollten uns immer Gedanken darüber machen, wie schnell auch solche Rechte und Freiheiten, die wir immer so als selbstverständlich achten, wie schnell die auch letztlich wieder vom Tisch gewischt werden können. Und deswegen müssen wir diese Rechte und Freiheiten, die wir haben, auch verteidigen und das im Kleinen und das im Alltag und das im Konkreten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir alle standhaft sind und stabil sind und dass wir überall da, wo es gefragt ist, auch Haltung zeigen und sich vor allem solidarisch mit anderen erklären, die dann davon betroffen sind, dass sie rassistisch oder antisemitisch oder rechtsextrem beleidigt werden.
Das war das perfekte Schlusswort. Dem ist nichts hinzuzufügen und dann noch vorgetragen von der coolsten Stimme, die ich je bei mir am Mikro hatte. Bianca, vielen, vielen Dank. Das waren tolle Tipps. Ein paar Tipps habe ich auch noch für euch Lauscher da draußen. Für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf surf mal vorbei auf www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer. Folgt mir auf Instagram, Threads, YouTube und TikTok. Da besonders wichtig, stabile Kommentare hinterlassen. Werft einen Blick in Brack-Mitteilung, Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und werft heute einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch ganz viel zu Bianca zusammengestellt. Liebe Bianca, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist ein wichtiges Thema. Und ich glaube gerade, die ganze Jura-Bubble wird dir sehr dankbar sein, weil wir sind Organe der Rechtspflege und immer dankbar für derartige Tipps, wie wir im Alltag, auch außerhalb des Anwaltsberufs, ein bisschen dazu beitragen können, unseren Rechtsstaat und die Grundrechte zu verteidigen. Ich danke dir.
Ich danke dir und schönen Tag an alle Hörerinnen und Hörer. Tschüss.